Das gute Essen, das Klima, die Sonne, die Strände. Aber es ist auch noch was anderes, was Tieferes. Ein Freund von mir ist Kunsthistoriker und der hat mal den sehr schönen Satz gesagt: Andere Länder kommen und gehen und Italien war irgendwie immer da.
Zeit zum Reden. Der Podcast von Woman Balance. Ich bin Christine Pelzer-Scheroger, Chefredakteurin und Ihre Gastgeberin. Hier geht's um ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Neu dazu: persönliche Einblicke, Tipps und Impulse. Los geht's! Jetzt gibt's gleich den ersten Tipp und weitere folgen dann im Laufe des Gesprächs.
Was mich gerade bewegt.
Passt dann nach 22 Uhr, dazu Rotwein und vielleicht sogar eine Zigarette danach. Trotzdem gilt das italienische Dolce Vita als gesund. Und Langzeitstudien belegen, dass Menschen, die einen mediterranen Lebensstil pflegen, länger leben. Liegt's am Genuss, an der Sonne, am Sozialleben? Vielleicht finden wir es in dieser Episode heraus. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf das heutige Gespräch freue ich mich aus vielen Gründen ganz besonders. Und das liegt natürlich an meinem wunderbaren Gast, aber auch an dem schönen Thema, für das er steht und das perfekt zum Sommer passt. Es geht um die Liebe, um unsere Sehnsucht nach Italien. Der Duft von Espresso, das Stimmengewirr auf einer Piazza, die Langsamkeit, das Meer. Vielleicht ist es genau diese Sehnsucht nach Leichtigkeit, die uns immer wieder dorthin zieht. Mein heutiger Gast jedenfalls hat aus dieser Sehnsucht ein Leben gemacht. Ganz herzlich willkommen, Bestsellerautor Stefan Maywald.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich sehr, dass du hier bei uns in Wien bist, Stefan. Das ist ja für dich ungewohntes Terrain. Normal podcastest du ja aus Grado. Deswegen frage ich dich gleich mal jetzt auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr bist du gerade in deiner Balance?
Also zu Beginn eines solchen Gesprächs ist man natürlich immer ein kleines bisschen aufgeregt. Deswegen würde ich sagen, ich bin so irgendwo zwischen 6 und 7. Bin mir aber auch sicher, sobald wir über Italien reden, wird sich das auf eine ganz stabile 9 einpendeln.
Ja, da muss ich dich zuerst noch ein bisschen quälen. Ich möchte nämlich noch kurz über Wien mit dir reden. Bist du gerade auf Lesereise oder was hat dich überhaupt in die Stadt geführt?
Ganz genau, ich bin auf Lesereise, werde in den nächsten 2-3 Tagen in und um Wien lesen. Freue ich mich sehr drauf. Es ist dann auch das Ende der ersten großen Lesereise. Danach beginnt für mich der Sommer. Dann bin ich also wieder in Grado. Aber jetzt genieße ich erstmal Wien und die wunderbaren sommerlichen Temperaturen hier.
Ja, wir haben, glaube ich, heute fast 30 Grad schon am Vormittag. Zwischen Wien und Grado gibt es ja eigentlich eine starke historische Verbundenheit. Aber das weißt du sicher besser wie ich. Ich würde jetzt mal so fragen, wie viel Wien ist in Grado und wie viel Grado ist in Wien?
Also aus Gradeser Sicht ist natürlich ganz, ganz viel Wien in Grado. Und ganz viele Wiener übrigens auch. Also in Grado weiß man schon sehr zu schätzen, was Francesco Giuseppe im Jahr 1892 gemacht hat. Er hat Grado zu einem KOK-Kurort gemacht. Das bedeutete, dass der Tourismus anfing zu boomen, und zwar richtig. Gerade auch Ende des 19. Jahrhunderts. Ganz viele Wiener haben ihre Sommerfrische in Grado verbracht. Und deswegen ist die Verbundenheit noch sehr, sehr, sehr groß. Und in so mancher Trattoria hängt auch noch ein Bild von Franz Josef.
Ach, wie schön. Aber Grado ist auch so ein bisschen der Wiener Hausstrand, oder?
Ja, es ist tatsächlich, Grado ist generell fest in österreichischer Hand. Das liegt erstmal an der Historie, über die wir gerade gesprochen haben. Es war ja auch lange österreichisches Küstenland. Es liegt an der Nähe und es liegt wahrscheinlich auch daran, dass Grado nun mal eine Insel ist und nicht unendlich expandieren kann. Also für Deutsche gibt es da fast keinen Platz mehr. Die sind deswegen in Lignano und Jesolo.
Hast du Glück gehabt.
Genau. Und das Lustige ist, dass ich immer für einen Österreicher gehalten habe. Also die meisten Gradeser denken, ich sei Österreicher. Ich hoffe, ich mache euch da keine Schande, weil Österreich natürlich der Normalfall ist und ein Deutscher eher der Exot ist dort.
Ah ja, das kann ich mir vorstellen. Aber erst, wenn sie dich reden hören, dann ordnen sie dich schon eher dem Deutschen zu, oder?
Ja, sie hören jetzt nicht so gut die Dialekte raus zwischen Österreich und Deutschland. Und ich spreche natürlich meistens Italienisch mit den Italienern, was inzwischen auch ganz gut funktioniert. Bis auf die Tatsache, dass ich das R nicht rollen kann. Und deswegen werde ich Zeit meines Lebens einen deutschen Akzent haben, nichts zu machen. Immerhin halten mich die meisten schon für einen Südtiroler, wenn sie mich sprechen hören. Also das ist ein Fortschritt. Ich habe mich zumindest in den Süden vorgearbeitet, aber so richtig perfekt wird es nicht ohne rollendes R.
Jetzt bist du, ich glaube, seit gestern in Wien. Was magst du an Wien?
Jedes Mal, wenn ich durch Wien spazieren gehe, und ich gehe sehr gern spazieren, dann muss ich an einen Satz von Bill Bryson denken, ein amerikanischer Reiseschriftsteller, der hat mal sehr schön Wien zusammengefasst. Er hat gesagt, wenn Außerirdische auf der Erde landen und die Hauptstadt der Welt suchen, dann würden sie wahrscheinlich denken, es sei Wien. Und das finde ich irgendwie sehr süß zusammengefasst, denn dieses ganze Hofburg-Ensemble ist natürlich absolut einmalig. Also da kommt ja nicht mal Versailles mit. Und da durchzuspazieren, auch gerade bei schönem Wetter, das ist ja dann fast eine Volksfeststimmung, aber eben auch diese unglaubliche Geschichte, die da mitschwingt. Also das finde ich schon ganz, ganz faszinierend. Was ich auch sehr mag, und jetzt oute ich mich vielleicht als Tourist, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber der Naschmarkt ist natürlich auch was Feines, auch sehr mediterran. Ich weiß nicht, ob man da hingeht, aber ich genieße das zumindest, darüber zu gehen. Und komischerweise, obwohl das ja so ein Lebensthema von mir ist, Bars und Café, habe ich es noch nicht in die großen Kaffeehäuser geschafft. Ich wollte unbedingt mir mal das Zentral anschauen. Das ist ja aber gerade wegen Restaurierung geschlossen. Also das mache ich dann bei meiner nächsten Wienreise.
Ja, also was ich dir empfehlen kann, ist das Café Brückel. Mag ich sehr gern. Es gibt schon einige sehr schöne Cafés in Wien, gerade so die alten. Mag ich gern, musst du unbedingt rein, gerade du als Kaffee-Liebhaber.
Ja, und vor allen Dingen auch als Schriftsteller ist das ja wirklich so eine Heimat für ganz viele geworden. Und ich habe ja in meinem Triest-Buch Espresso unter Sternen auch ganz viel über das Café San Marco gesprochen, was ja auch so ein Kaffeehaus nach Wiener Stil ist, wo bis heute die Literaten sitzen und schreiben. Und jeder ist gefühlt Literatur-Nobelpreisträger dort. Also das ist auch schon eine sehr, sehr inspirierende Atmosphäre.
Ja, Café Breunerhof sperrt jetzt wieder auf, hat Thomas Bernhard geschrieben viel. Zum Beispiel. Stefan, du bist ja mehrfacher Bestsellerautor. Man hört bei dir auch raus, deine Beschäftigung mit der Geschichte. Du hast, glaube ich, auch historische Bücher geschrieben.
Genau, also ich interessiere mich sehr, 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 sehr für Geschichte. Das war schon immer so, das war schon als kleines Kind so. Warum das so ist, es ist einfach eine Passion, aber ich glaube, es reflektiert auch viel auf unsere Zeit oder auf die Dinge, die passieren, auf wie Menschen sich durch diese Welt bewegen. Das hat ja alles eine große, große, einen Hintergrund, der sehr, sehr wichtig ist, um die heutige Zeit zu verstehen, aber auch um manche Menschen zu verstehen. Und was ich so an Grado so faszinierend finde, auch Grado hat eine ganz, ganz lange Geschichte, die in der Römerzeit beginnt, was man gar nicht glaubt, wenn man da am Strand liegt. Aber auch da ist in den letzten 2500 Jahren sehr, sehr viel passiert.
Mhm. Du bist auch, wir haben vorhin gesprochen, Journalist, du schreibst Kolumnen, du bist Blogger, du bist Podcaster. Also du bist so eine One-Man-Show und du hast mir erzählt, ständig am Arbeiten. Also auch jetzt, wenn du eigentlich Lesungen hältst am Abend, arbeitest du zwischen durch sozusagen. Also Urlaub ist selten bei dir.
Ja, aber wenn man in Grado lebt, dann ist natürlich jeder Tag so ein bisschen Urlaub. Das finde ich immer ganz faszinierend. Ich habe ja mal in meinem Buch Meine Bar in Italien über einen Gärtner geschrieben in Grado namens Bruno, der sich um eine Laguneninsel kümmert. Und der arbeitet auch jeden Tag. Der ist auch sehr fleißig. Aber er arbeitet eben jeden Tag nur 5-6 Stunden und hat danach noch Zeit, mit seinen Freunden einen Kaffee zu trinken oder am Abend ein Aperitivo zu nehmen. Klar, du musst als Schriftsteller auch du musst schon dir auch so eine gewisse Disziplin aneignen, gerade wenn du in Grado sitzt. Da ist es ja so leicht zu sagen, ach komm, heute mache ich mal Strand. Nee, es ist schon, du musst schon dranbleiben und ich bin ja auch Überzeugungstäter. Also für mich ist es wirklich keine Arbeit. Es ist immer noch eine große Freude zu schreiben. Es ist eine große Freude, den Podcast zu machen, Radio Adria. Der ist seit einem Jahr am Start und es macht mir richtig, richtig viel Spaß und es macht mir eben auch Spaß, auf diese Art meine Leserinnen und Leser zu erreichen.
Du hast uns schon verraten, du bist geboren und auch aufgewachsen in Norddeutschland. Und in Italien gibt es ja so viele wunderbare Städte. Jetzt hast du schon ein bisschen anklingen lassen, die Geschichte fasziniert dich an Grado. Aber trotzdem, warum ist es bei dir gerade Grado geworden?
Eigentlich ein ganz banaler Grund. Meine italienische Frau lebt dort. Sie stammt selbst nicht aus Grado, sondern aus Padua, aber hat dort ihren Lebensmittelpunkt. Und als ich sie kennengelernt habe und als wir zusammengekommen sind, hatten wir auch die Idee, eventuell nach München zu ziehen, wo ich damals lebte. München ist ja auch eine sehr, sehr schöne Stadt, keine Frage, sehr lebenswert. Aber in Italien sagt man immer, der Mann zieht zur Frau. Das ist so ein Sprichwort und liegt natürlich daran, dass in Italien so die Familienverhältnisse so sind, dass die Familie der Frau sich auch massiv dann um den Nachwuchs kümmert und also um die Enkel. Und das war tatsächlich eine große Hilfe, weil ich in München niemanden hatte. Da war ich allein. Ich komme ja, wie gesagt, aus Norddeutschland. Und deswegen haben wir uns entschlossen, in Grado zu leben. Und das Schöne an meinem Job ist ja, dass ich ihn wirklich von überall aus machen kann. Und aber ich weiß, es gibt wahnsinnig viele, muss ich niemandem erzählen, wahnsinnig schöne andere italienische Orte, aber Grado ist mehr oder weniger Zufall gewesen.
Aber konntest du damals schon Italienisch oder wie habt ihr euch verständigt, deine Frau und du? Also wann habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Wann war das ungefähr?
Oh, das war, ich war 16, es war mein letzter Urlaubstag. Wir haben uns beim Tennis-Zuschauen kennengelernt, es ist nichts passiert. Nicht mal einen Kuss, wir haben Adressen ausgetauscht, E-Mails gab es noch nicht, beziehungsweise gab es, aber hatte man noch nicht und haben uns dann über Jahre geschrieben, ne? Das wurde dann natürlich weniger, weil mit 16, dann wirst du 17, 18, 19, dann gehst du auf die Universität und dann das Leben überholt dich so ein bisschen und dann schreibt man sich noch zum Geburtstag und irgendwann ist es dann eingeschlafen. Und als ich dann nach München gezogen bin, 10 Jahre später etwa, habe ich mir gesagt, als ich das erste lange Wochenende frei hatte, ach Mensch, fahre ich doch mal wieder nach Grado, wo ich damals mit meinen Eltern war. Und bin nach Grado gefahren und habe sie wieder zufällig am letzten Abend getroffen auf der Straße. Das war wirklich ein großer Zufall. Damals lebte sie nämlich noch nicht in Grado, sondern in Padua. Und da war uns wohl klar, dass das Schicksal zugeschlagen hat. Dann habe ich gesagt, es war Pfingsten. Ich habe gesagt, pass auf, ich komme im Juni, Juli, nehme ich meinen ganzen Sommerurlaub und komme hier runter. Und dann haben wir uns eben wieder verabredet und am ersten Abend kam sie mit ihren beiden Brüdern und hat mich den ganzen Abend nicht angeschaut und ich dachte, au, jetzt habe ich hier irgendwelche Signale ganz falsch gedeutet und jetzt werde ich hier 2 sommerliche Wochen allein verbringen, aber am nächsten Abend.
Das heißt, die Brüder waren so die Bodyguards?
Ja, also sie bestreiten bis heute, dass das so war. Sie sagen, es sei reiner Zufall gewesen, dass sie dabei gewesen sind. Ich kann das nicht ganz glauben, aber das ist jedenfalls eine Geschichte, die in dieser Familie noch lange erzählt wird.
Das kann ich mir vorstellen. Aber offensichtlich wart ihr wirklich füreinander bestimmt. Und du hast mir schon erzählt, du hast 2 erwachsene Töchter, um die 20.
21 und 23, ganz genau.
Ja. Genau. Ja. Und die leben noch bei euch?
Nicht mehr, was mir natürlich das Herz bricht. Sie studieren, also meine Älteste studiert Literatur in Padua und die Jüngere studiert Mode in Mailand.
Oh, wie cool. Ja. Aber ich fühle dich gerade sehr. Meine Tochter, die ist 19 und ist gerade am Ausziehen.
Oh, hart.
Hart, genau. Was sind so deine frühesten Erinnerungen an Italien? Also du hast gesagt, mit 16 warst du in Grado, das war aber nicht dein erstes Mal mit deinen Eltern, oder?
Ich glaube, es war ein Jahr vorher, war ich schon mal da und es war tatsächlich mein erster, also ich bin 54, wir dürfen nicht vergessen, in den 80er Jahren waren Auslandsurlaube noch nicht so häufig wie heute, dass man mal schnell im Flieger, also es war tatsächlich das allererste Mal, dass ich im Ausland war. Wir haben normalerweise Urlaub an der Nordsee gemacht, bisschen was anderes und dann kam ich halt mit 15 auch so pubertierend nach Grado und dachte, was ist das hier für eine wunderschöne Welt? Diese Düfte, diese warmen Nächte, diese schönen Menschen, dieses wunderbare Essen, Eis an jeder Ecke, das ist ja ein Paradies. Und ich habe immer gesagt, irgendwann, ich habe damals natürlich noch als Kind in Norddeutschland gelebt, ich habe immer gesagt, irgendwann ziehe ich mal nach Klagenfurt oder nach Villach, weil die Österreicher, die haben es ja so gut, die sind ja so nah an Grado, so nah an Italien, aber diesen Schritt habe ich dann einfach übersprungen und bin gleich nach Grado gezogen später.
Ich finde das spannend, was du sagst, weil für mich hatte Italien auch lange etwas sehr Exotisches. Also meine Erinnerungen gehen zurück in die 70er Jahre, ich war so 4, 5 Jahre, da waren wir das erste Mal Campingurlaub in Cavallino.
Sehr gut.
Meine Eltern haben immer campiert mit uns und ich war wirklich sehr oft in Italien. Selbst dann auch noch mit 15, 16 immer Camping. Einmal in Follonica, das ist Toskana. In Rom waren wir da und also ich weiß noch, es war wirklich so extrem exotisch. Da war ich 14, 15 und als ich dann zurück in Österreich wieder war von dem Urlaub und ich habe meinen Großeltern erzählt, ja stellt euch vor, da gibt's nicht einmal dunkles Brot. Das sind und auch an meine Großeltern, die waren auch in den 70er Jahren, habe ich auch sehr schöne Erinnerungen, die haben Freunde auf Ischia gehabt und haben dort oft Urlaub gemacht und die haben immer Und das kennst du, diese kleinen roten Campari-Fläschchen mitgebracht. Das war für fantastisch, oder? Und ich dachte immer, das ist so wie Himbeersaft. Und ich durfte kosten und war dann ganz enttäuscht, wie bitter die sind. Aber Campari liebe ich heute noch. Ja, vielleicht, vielleicht auch wirklich deshalb. Ja. Das heißt, wie lange lebst du mittlerweile in Grado?
Ja, sind schon, also ich pendel natürlich noch. Ich bin schon noch sehr oft in Deutschland und in Österreich, weil meine Verlage und die Zeitschriften, für die ich schreibe, hier sitzen. Aber schon über 20 Jahre. Ne? Und was mir erst in den letzten Monaten fast erst bewusst geworden ist, ich hatte einfach das große Glück, in eine italienische Familie reinzuheiraten, denn ich saß auch schon vor 20 Jahren an den richtigen Tischen, am richtigen Stammtisch bei Pino und habe die Gespräche schon mitbekommen. Vielleicht habe ich noch nicht alles verstanden, weil mein Italienisch noch nicht so gut war, aber diesen Zugang, den hätte ich natürlich niemals gehabt, wäre ich allein als Deutscher oder Österreicher oder mit meiner deutschen oder österreichischen Frau dahin gezogen. Also das war so ein Startvorteil, von dem ich bis heute profitiere und der auch ganz viel für meine Bücher getan hat. Und meine Leserinnen und Leser wissen halt, dass sie wirkliche Insider-Informationen bekommen, weil ich wirklich dank vor allem meines Schwiegervaters die ganzen Granden des Ortes Grado früh kennengelernt habe und mit ihnen enge Beziehungen habe und viele Dinge sehr früh erfahre.
Was ich erlebt habe, Events und Begegnungen.
Ich war bei einem Brunch im Palais Coburg, wo ein Ernährungskonzept vorgestellt wurde für Menschen, die die Abnehmspritze nehmen. Dort war auch Hormonspezialist Professor Dr. Markus Metka zu Gast. Und er hat uns sein allerbestes Anti-Aging-Rezept verraten. Pasta aus Hartweizengrieß, al dente kochen, dazu Tomatensauce, Parmesan, gutes Olivenöl und ein Kaffeelöffel Oregano. Ich habe es natürlich sofort nachgekocht. Einfach köstlich. Ja, du bist offensichtlich auch eben herzlichst aufgenommen worden in der italienischen Community. Wahrscheinlich auch dank deiner Frau.
Absolut. Also, und man muss natürlich auch sagen, ich bin ja jetzt nicht in ein sizilianisches Bergdorf gezogen. Also Grado ist schon auch noch Italien light. Ne? Das ist, also wir haben ja über das österreichische Erbe gesprochen. Es ist ja auch noch auch geografisch nah an Mitteleuropa. Sie selbst halten sich auch eher für Mitteleuropa, wie sie es immer sagen, statt für Südeuropa. Also für die beginnt Südeuropa, so etwa Emilia-Romagna, Toskana. Ne? Also von daher ist es wurde mir schon leicht gemacht. Natürlich, andererseits ist es natürlich eine Insel und Inselvolk ist auch schon speziell, das sagen sie auch selbst von sich. Also ein echter Gradeser werde ich natürlich nicht mehr, da müssen 3-4 Generationen vergehen, aber trotzdem, ich fühle mich da, also ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr gut aufgenommen worden.
Man hört das auch so, in jedem deiner Sätze hört man so irgendwie diese Liebe zu Grado. Dennoch brauchst auch du manchmal eine Auszeit offensichtlich, eine Anderszeit, wie du das nennst. Und so ist ja dein neues Buch entstanden, das von 0 auf 1 die Bestsellerlisten erobert hat. Espresso unter Sternen, erschienen im Goldeck Verlag. Hast du noch einen Überblick, wie viel das Buch das ist?
Also von den Italienbüchern ist es so etwa das 6., 7. Es ist das erste, was tatsächlich nicht schwerpunktmäßig in Grado spielt. Und der Grund dafür ist, du hast ja gerade gesagt, dass ich so viel von Grado schwärme. Und natürlich ist Grado ein wunderschöner Ort, der so vieles hat. Strand, Geschichte, Kultur, Kulinarik, alles. Meine Frage war jetzt, die ich mir selbst gestellt habe, habe ich einfach nur unfassbares Glück gehabt mit Grado? Oder all das, was ich so gelernt habe an kleinen Ritualen, an kleinen Glücksmomenten, wie es Italiener machen, funktioniert das auch anderswo? Würde das auch irgendwo funktionieren, wo ich niemanden kenne, würde das ganz woanders funktionieren. Und ich konnte ja jetzt nicht auf eine einsame Insel ziehen. Ich wohne ja schon auf einer Insel. Deswegen wäre eine Großstadt ideal gewesen. Und dann dachte ich sofort an Triest. Warum Triest? Ist doch so nah. Ja, Triest ist nah an Grado, aber doch was komplett anderes. Und zwar vor allem für mich als Norddeutscher. Denn du hast einerseits natürlich das Italienische an Triest, aber du hast andererseits auch ganz viel Österreich natürlich dort, denn Triest war ja wirklich lange, noch viel länger als Grado, österreichisch, war ja lange, über 600 Jahre der Seehafen des KOK-Reiches. Und das ist natürlich so ein doppelter Schleier der Fremdartigkeit, denn natürlich ist für mich als Norddeutscher auch Habsburgerreich etwas Fremdes. Und deswegen dachte ich, Triest wäre doch ideal.
Dein neues Buch ist übrigens eins meiner Nachtkasterlbücher, so sage ich das immer. Das sind die Bücher, die ich jeden Abend so vor dem Einschlafen lese. Und zwar lese ich die ganz, ganz langsam, weil ich sie so sehr genieße. Und du schaffst es da wirklich, einen so mitzunehmen in das Triest, in den Alltag dort, wie du das erlebst, in welche Cafés du gehst. Ich habe das sehr, sehr genossen. Ich kenne Triest, ich mag es auch sehr gern. Ich war vor ein paar Jahren das letzte Mal dort. Aber jetzt muss ich noch was ganz Wichtiges erwähnen, nämlich, dass du mit deinem neuen Buch auch am 11. Oktober zu unserem Event kommst, zur Kunst der Balance, Whispers of Nature, ins wunderschöne Stift Ossiach im wunderschönen Kärnten. Und ich freue mich wirklich riesig, dass du da dabei bist. Von Kärnten nach Grado oder umgekehrt dann, was verbindest du mit Kärnten?
Ja, ich habe tatsächlich eine ganz enge Verbindung mit Kärnten, purer Zufall, denn meine italienische Familie hat eine Ferienwohnung in Bad Kleinkirchheim und dort sind wir oft, ich bin auch selbst oft allein da, um mal so einen Abend für mich zu haben und unsere Wohnung ist direkt an der Maibrunnenbahn, also mitten im Wald, also es ist zauberhaft, es ist wirklich wunderschön und das Lustige ist natürlich, dass Kärnten für uns Italiener, beziehe mich jetzt ja mal frech mit ein, etwas, also gerade für Italiener der oberen Adria, etwas völlig Exotisches ist, etwas völlig anderes. Also ich sehe es an meinen Töchtern. Sie sind schon älter, haben wir gesagt, 21 und 23, aber es ist bis heute so und es war schon so, als sie 4 und 6 waren. Der erste Weg, wenn wir in Kärnten angekommen sind, war zu einer Frittatensuppe. Frittatensuppe ist für sie das Allertollste, was es gibt, auch heute noch. Klar, es ist für die etwas so Exotisches wie für uns Spaghetti Vongole. Ne? Das ist für deutsche Urlauber oder österreichische Urlauber etwas Exotisches und deswegen lieben wir es so und sie lieben Frittatensuppe.
Aber das finde ich total süß. Lass uns ein bisschen eintauchen in dein neues Buch und in deinen Alltag in Triest. Inwiefern hat sich dieser Alltag dann wirklich anders angefühlt und unterschieden von deinem Alltag, von deinem Arbeitstag in Grado? Weil ich glaube, du hast ja auch in Triest gearbeitet, nämlich an deinem neuen Buch.
Ganz genau. Also ich habe keinen Urlaub gemacht. Das war mir wichtig. Ich wollte schon sozusagen ein normales Leben führen, ein einigermaßen normales Leben führen und wollte mal gucken, wie es ist, wenn alles auf Null gesetzt ist. Ne? Wenn man also wirklich überall von vorne anfangen muss. Also ich habe mir einen Stammcafé gesucht, ich habe mir ein Stammbuffet gesucht. Buffet, wissen alle Triest-Kenner, ist so eine sehr simple Taverne, wo es wunderbaren Prosciutto mit Crème gibt. Ah, wunderbar. Also es war wirklich, ich bin einfach mit großen staunenden Augen durch die Stadt gelaufen und habe mir diese Stadt wirklich von Anfang an erschließen müssen, denn ich hatte ja, wie gesagt, keine Bezugspunkte und das macht schon auch was mit dir. Du denkst natürlich viel drüber nach, denkst viel über dich selbst nach. Ich bin gar nicht so einer, der jetzt wahnsinnig selbstreferenziell sein will, aber manchmal muss man es natürlich als Autor auch sein und manchmal muss man auch raus. Ich bin ein großer Fan davon, in der Wohlfühlzone zu bleiben, obwohl alle sagen, man muss raus, aber manchmal muss man tatsächlich raus. Ne?
Und, wie lange warst du dann in Triest insgesamt?
Ich würde sagen, insgesamt so 5-6 Wochen, also schon eine ordentliche Zeit. Ne? Und wie gesagt, ich war jetzt nicht auf Mount Everest, ich habe auch nicht, ich war schon auch noch nah an meiner Familie und mein Schwiegervater hat mich besucht.
Für deine Familie war das okay?
Ja, meine Frau und ich, wir kennen es nicht anders, denn nach unserer Hochzeit waren wir auch, ich habe lange immer noch in Deutschland arbeiten müssen. Ich war viel auf Reisen, weil ich sehr viel als Reisejournalist gearbeitet habe. Deswegen, wir kennen es fast nicht anders. Ich sage immer, wir sind über 20 Jahre verheiratet, aber netto wahrscheinlich nur 4-5 Jahre.
Hält die Ehe frisch, oder? Die Ehe
absolut frisch, ja. Aber nein, also es war, ich war nicht aus der Welt, sagen wir es mal so. Ne? Wobei ich mich aber schon bewusst darauf einlassen wollte. Also ich habe mir eine kleine Wohnung genommen dort. Und habe versucht, dann mein Leben dort zu leben.
Du beschreibst das sehr schön, diese kleine Wohnung, ein kleiner Kühlschrank, kein Blick aufs Meer. Nein. Es war kein Nobelviertel, sagst du. Also nicht wie daheim in Grado, wo du, glaube ich, 150 Meter zum Strand hast. Und ich frage da deshalb nach, weil dieses Reduzieren, die Reduktion ist etwas, was sehr angesagt ist. Und du machst dich fast ein bisschen lustig drüber und nennst es so Temporary Downsizing. Aber ich möchte gern wissen, also das ist ja auch ein bisschen entbehrungsreicher auf einmal. Also wenn man wirklich nicht mehr den gewohnten Luxus hat von zu Hause. Was hat das mit dir gemacht, dieses Downsizing?
Naja, also es ist Downsizing auf hohem Niveau natürlich. Also ich hatte weder Hunger noch Durst, ne? Also müssen wir immer sagen, also das ist schon irgendwie, wie nennt sich das, Jammern auf hohem Niveau. Aber es war doch wichtig, mal einen Fernseher zu haben, der keine 500 Programme hatte, sondern nur zwei. Ein Internet zu haben, was nicht wirklich so richtig funktioniert hat. Ein quietschendes Bett und eine kleine Bibliothek mit 7 Büchern drin. Also ich finde, man braucht diese Ruhe. Also wir haben ja, was wir verlernt haben, ist so ein bisschen diese Langeweile. Also wir stehen an der Supermarktkasse an und zücken schon das Handy und gucken drauf. Und ich bin da auch schuldig, genau wie wahrscheinlich jeder andere, der hier mithört. Es ist wichtig, auch mal wirklich, also sich nicht 24 Stunden am Tag selbst zu optimieren, sondern wirklich mal auf dem Sofa zu liegen und an die Decke zu schauen. Und das auch mal 10 Minuten oder 20 Minuten lang und nicht das Gefühl zu haben, was zu verpassen. Fear of missing out, ne? FOMO. Und da hilft natürlich diese Reduktion sehr, weil du ja gar keine andere Wahl hast. Und denn hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich doch sofort wieder Netflix angestellt oder hätte im Internet irgendwelche Sachen recherchiert für mein Buch. Aber sowas wirklich so. Und dann habe ich mir mal diese 7 Bücher, die da standen, völlig vergilbt, mir mal vorgenommen. Und dann hatte ich ein Buch in der Hand über die deutsche Sprache, gedruckt 1962 in der DDR, wo ich mich auch gefragt habe, wie ist dieses Buch nach 60 Jahren oder 70 Jahren nach Triest gekommen? Und das war dann lag ich so auf dem, oder saß ich auf dem Sofa und dann ging so das Kopfkino in mir an, ohne dass Netflix dazu kommen musste. Also durchatmen, nicht sich immer bespaßen lassen. Ich weiß, das ist auch gerade so ein bisschen ein Trend, aber das kann man wirklich gut machen in so einer Anderszeit, nenne ich es jetzt mal. Ne?
Aber ist das immer angenehm oder kommen da vielleicht dann auch, weiß nicht, unangenehme Gefühle oder Sachen, die man vielleicht sonst im Alltag eher verdrängt?
Ganz sicher, also das war ja auch so ein wesentlicher Punkt. Das Wort Selbstfindung ist mir viel zu groß, aber die Sache war natürlich auch die, du hast es ja angesprochen, ich bin wirklich fleißig und ich mache es auch gern und ich liebe es. Aber man muss immer aufpassen, es ist auch wichtig heutzutage fleißig zu sein und sich zu zeigen und Podcasts zu machen und in andere Podcasts zu gehen. Autoren müssen sich inzwischen viel mehr zeigen, als das früher der Fall war. Dennoch muss man aufpassen, ich will mal sagen, sich nicht zu verzetteln oder wirklich genau die Dinge zu machen, auf die man Lust hat, von denen man weiß, dass man sie besser kann als andere. Ich nenne hier ein ganz simples Beispiel. Ich lebe in Italien und werde sehr oft gefragt, kannst du uns nicht einen Reiseführer über Venedig schreiben, über Apulien, über sonst was? Habe ich früher immer alles zugesagt, weil du natürlich auch als Autor immer die Angst hast, dass die Aufträge ausbleiben. Das ist eben auch so diese Sache der Selbstständigkeit. Ich habe also wirklich alles zugesagt und hatte dann so das Gefühl, ich mache Dinge, obwohl ich andere Dinge viel besser und erfolgreicher hätte machen können. Und das habe ich bei dieser Anderszeit wirklich für mich gelernt. Ich habe gesagt, pass mal auf, Gang zurück und dafür noch mehr Energie der guten Art in die Erzählung. Denn ich habe gemerkt, ich will Geschichten erzählen. Das ist das, was ich machen will.
Oh Gott, das ist schön. Also das ist so, das kriege ich jetzt wirklich, ich kriege manchmal so Gänsehaut, wenn meine Gäste etwas sagen, was mich sehr berührt. Und ich denke mal, das können ganz viele nachempfinden, weil wir sind alle ziemlich zugetaktet und machen das, was von uns verlangt wird, die Aufträge, die andere wollen, nehmen uns aber selten die Zeit, einen Schritt zurückzugehen und schauen, was wollen wir eigentlich machen. Und ich gebe dir recht, meistens ist das wahrscheinlich das, was wir besonders gut können. Und das hat mir auch so gefallen bei deinem Buch, wo du gesagt hast, wenn jemand vielleicht auch überlegt, einmal mit so einer Anderszeit oder liebäugelt, sucht euch eine Stadt, dann, du hast glaube ich geschrieben, nehmt euch eine Klause, also, das muss man glaube ich für die Österreicher übersetzen, ein kleines Zimmer genügt da wahrscheinlich und dass es auch ein ungeheurer Kreativitätsboost ist.
Ja, ich liebe es, also dieses Remote Work ist jetzt ein bisschen Mode geworden nach Corona, klar. Aber es ist wirklich so, du bist ja dann wirklich auch mit dir selbst, ne? Wenn du so ein bisschen reduzierter lebst. Du bist viel mehr bei dir, du bist viel mehr bei deinen eigenen Empfindungen. Und das kann natürlich in der Kreativität helfen, aber ich bin mir sicher, es kann allen helfen. Also ich rede jetzt hier nicht nur von Menschen, die Bücher schreiben oder Bilder malen oder fotografieren. Also ich bin mir wirklich sicher, dass so eine kleine Anderszeit allen gut tut. Ich sage ja ganz bewusst, also erfindet euch nicht neu, das ist auch Quatsch, ne? Aber wirklich so ein bisschen auf sich selbst zu achten, ist ja ganz sicher nicht verkehrt und das vergessen wir ganz oft im Alltag.
Ja. Du hast dich ja in Triest auf Glückssuche gegeben, wahrscheinlich begeben. Wahrscheinlich sagst du jetzt auch, ach, das ist ein zu großes Wort. Aber ich frage dich jetzt trotzdem, was waren so deine wichtigsten Erkenntnisse? Hast du etwas Neues übers Glück gelernt? Weil du bist ja eigentlich vom Glück gesegnet, so wie du arbeitest, so wie du lebst. Was kann ein Glücklicher noch über das Glück lernen?
Ja, genau. Ja. Mein Onkel sagt immer, so wie du arbeitest, möchte ich mal Urlaub machen. Also du hast recht, Glück, ich weiß, es steht auch auf dem Cover drauf, es ist ein sehr großes Wort, aber ich denke, was ich so ein bisschen gelernt habe, ist, wir sollten nicht dem Glück hinterherrennen, diese Glücksspitzen, das ist Quatsch, aber so eine gewisse Zufriedenheit zu erreichen. Zufriedenheit ist das viel bessere Wort, wie ich finde, ne? Dass du mit so einer Grundzufriedenheit durchs Leben gehst. Und ich habe halt gemerkt, erstens, da braucht es wenig für, zweitens, du musst dir so ein bisschen drüber klar sein, was du selbst willst. Das kann sich auch immer ändern, ne? Es ist nicht so, wir sind keine Schablonen, wir Menschen, ne? Wir ändern uns auch, ne? Und ich habe aber auch gelernt, dass es doch relativ einfach ist, wenn man mal so ein bisschen so einen Schritt neben sich tut, dass man auch sieht, was einen stresst, was einem nicht gut tut. Das vergisst man manchmal.
Was wäre das bei dir gewesen?
Also wir Autoren, ich mache das wirklich sehr ungern, aber ich muss es machen. Die Präsenz auf sozialen Medien kann einen schon stressen, ne? Dass du so in so ein, also ich bemühe mich da wirklich so zurückhaltend wie möglich zu sein, aber du musst natürlich viel tun, wenn ein neues Buch da ist. Ne?
Und aber das, machst du das alles alleine?
Ich mache das alles alleine.
Oh, ja, das ist wirklich viel.
Ja. Mhm. Ja. Also ich suche noch einen Personal Assistant, das wäre so ein Traum, der alles für mich macht, auch Behördengänge und ähnliches. Aber das wird
wohl Steuer wahrscheinlich.
Steuern, ja. Und natürlich auch so Deutsch, Italienisch, alles sehr, sehr kompliziert. Und ich habe ja auch für Verlage geschrieben, die in den USA sitzen, dann gibt es irgendwie 20-seitige Steuererklärungen, die ich unterschreiben muss. Und wenn nicht, komme ich für immer ins Gefängnis. Oder so. Also Personal Assistant wär ein Traum. Das wäre sicher auch ein Baustein zum Glück. Nein. Also wie gesagt, es geht um so eine, was ich wirklich finde, es geht um so eine gewisse Grundzufriedenheit. Und die man, ich will nicht sagen schnell erreicht, aber man sieht schon, was einen so ein bisschen runterzieht. Ne?
Also und was wären dann so deine wichtigsten Säulen der Grundzufriedenheit?
Da spreche ich jetzt sehr für mich selbst, klar. Also Familie ist natürlich in Italien sowieso schon mal eine Säule und es gibt verschiedene psychologische Untersuchungen dazu, wie gut Familie gerade tut, und wir haben ja über unsere Töchter und über unsere Töchter gesprochen. Mhm. Allein schon das gemeinsame Essen jeden Abend gibt dir so einen Halt, auch als junger Mensch, aber eben auch als Eltern. Ne? Du weißt genau, das ist jetzt der Nukleus, hier ist das ein sicherer Hafen für uns alle.
Ne? Aber habt ihr das immer geschafft? Also ich schaffe das
fast
wirklich.
Das, ja, also nicht jeden
da
Abend.
Da beneide ich dich.
Nicht.
Das ist bei uns so schwierig, weil wir sehr unterschiedliche Essensrhythmen auch haben, unterschiedlich zu Hause sind. Wir sind nur zu dritt, also mein Mann, ich und meine Tochter. Und es ist selten, dass wir es wirklich schaffen, ein gemeinsames Abendessen. Aber wenn, da gebe ich dir recht, wenn, dann ist es immer schön.
Ja, und also es ist, glaube ich, wirklich auch für die Kinder was ganz Wichtiges. Ja, nein, wir haben es auch nicht jeden Tag, jeden Abend geschafft. Dazu kommt ja auch noch Sport. Die Kinder haben ja dann auch noch Sport gemacht. Und jetzt ist es ja sowieso...
Sie sind einfach unterwegs.
Ja, in Grado gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten auszugehen. Da ist dann tatsächlich die Familie irgendwie der wichtigste Punkt. Bei mir kommt dann natürlich doch noch das Berufliche hinzu, genau zu wissen, irgendwie was jetzt meine nächsten Projekte sind, auf die ich wirklich ganz, ganz viel Lust habe. Ich darf leider noch nicht drüber reden, aber bei...
Also das geht gar nicht, du kannst jetzt Kunst, nicht was anteasern.
Bei Kunst der Balance kann ich schon was verraten.
Ah, da bin ich jetzt sehr gespannt.
Ja. Also das wird wirklich, also das ist für mich auch nochmal ein Meilenstein, da freue ich mich sehr drauf.
Was bald kommt.
Wer sich nicht nur eine Anderszeit, sondern wieder mehr vom echten Leben wünscht, dem lege ich die neue Woman Balance Ausgabe ans Herz, die am 23. Juli erscheint. In unserer Cover Story untersuchen wir, warum immer mehr Menschen Social Media müde sind, weniger posten und sich nach Erfahrungen sehnen, die nicht sofort in Content verwandelt werden.
Ich habe aber auch gemerkt,
also Familie ist
wichtig. Ja, ich, aber auch so, jetzt kommt was ganz Simples, aber only love, no hate. Also wenn dir irgendwas missfällt, dann, ich will nicht sagen, du sollst es ignorieren, aber schau einfach nicht hin. Ne? Also reg dich nicht drüber auf. Ne? Das ist irgendwie, klingt ganz banal, aber wenn man mal drüber nachdenkt, über was man sich so alles aufregt im Leben, wenn man da einfach mal sagt, ach, weißt du was, komm. Ich schaue in den Sonnenuntergang und nicht da, wie die beiden sich gerade über den Parkplatz streiten. Ich will nicht zur großen Ignoranz aufrufen, ganz sicher nicht. Ne? Aber wirklich gebt der Schönheit mehr Raum in eurem Leben. Ja, das ist wirklich, glaube ich, ein Ratschlag, den wir alle gut gebrauchen können.
Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, und die Schönheit versteckt sich oft so nicht auf den ersten Blick, oder? Aber wenn man so ein bisschen trainiert, findet man so viel Schönes überall. Und das schreibst du in deinen Büchern so schön. Was mir so gefallen hat auch, du schreibst so schön übers Flanieren. Ja, ich mag ja allein den Ausdruck. Dieses Dahinschlendern, das ist was anderes als spazieren gehen.
Ja, das stimmt.
Und was magst du daran? Es ist was Italienisches, oder? Dieses Flanieren. Voll.
Genau, die Passeggiata ist was sehr, sehr Italienisches. Ne? Also erstmal ohne Schrittzähler, ja. Also bindet eure Schrittzähler ab und schaut nicht aufs iPhone, wie viele Schritte ihr gemacht habt. Ja, das zählt nicht.
Gott, ich habe mir gerade erstmals in meinem Leben eine bestellt. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ja, Bis jetzt konnte ich mich verwehren, aber ja.
Also da sind Italiener natürlich auch vom Klima bevorteilt. Aber man geht abends oft nach dem Essen, das muss nicht mal ein Restaurantessen sein, nach dem Essen daheim, geht man nochmal auf die Piazza, schlendert nochmal durchs Viertel, trifft nochmal hier und da jemanden. Das ist was ganz, ganz Schönes. Aber auch das Flanieren, ich mache es auch in meinem täglichen Leben in Grado. Grado ist natürlich auch toll zum Flanieren. Du kannst in der Nebensaison 7 Kilometer am Strand rauf und runter gehen. Das ist so zauberhaft. Ich weiß, dass viele meiner großen, großen Kolleginnen und Kollegen, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, alle große Spaziergänger waren. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, er misstraut jedem Gedanken, der nicht ergangen worden sei. Auch ein schöner Satz.
Oh ja.
Also ich glaube, Spazierengehen ist schon was auf ganz vielen Ebenen was Tolles. Du kriegst auch Distanz zu dem Problem, also im wahrsten Sinn des Wortes, ne? Wenn irgendwas auf deinem Schreibtisch liegt, was dich bedrückt, geh mal raus, geh mal spazieren, geh mal flanieren. Flanieren heißt tatsächlich ein bisschen genauer hinschauen auch mal. Ist übrigens auch ein Ratschlag, den ich allen gebe, die sagen, ja, wie kriege ich denn eine Anderszeit heute hin? Dann sage ich, pass mal auf, fahr mal nicht, ich weiß, es sind 6 Kilometer zu deiner Arbeitsstelle, aber mach doch mal einen einstündigen Spaziergang dahin. Geh mal und nimm mal deine eigene Stadt auch oder deinen eigenen Ort mal so als Tourist wahr. Bleib doch mal vor dem Denkmal stehen, wo du nie geschaut hast, wer ist denn das eigentlich? Was steht denn da eigentlich auf der Bronzeplatte? Das sind so Dinge, wo man eine Anderszeit ganz leicht in sein Leben reinbekommen kann.
Mhm. Fand ich auch spannend, dass du geschrieben hast, dass Geschäftsleute nach dem Essen, also nach ihren Business-Meetings gemeinsam spazieren gehen und da auf die Deals abgeschlossen werden. Also in Italien ist das wirklich üblich, da ist das Teil des Alltags.
Ja, also da wird beim Kaffee oder beim Essen wird nicht über knallharte Verhandlungsmasse gesprochen. Das Essen ist sozusagen so der Aperitivo für das Geschäft. Und danach hakt man sich auch oft unter. Das ist ja auch so typisch italienisch, so zwischen zwei Herren, ja. Und dann
berühren sich mehr.
Die berühren sich, ja. Und dann wird halt so ganz intensiv und dann geht's ums Geld. Ne? Also da der dumme Deutsche, also so oft habe ich jetzt keine Businessgeschäfte, aber Businessgespräche, aber natürlich mit dem Podcast kommt das jetzt auch ab und zu mal vor. Und der dumme Deutsche hat dann halt immer sofort angefangen, ja, also das machen wir so. Und mein Schwiegervater hat gesagt, hier, mach langsam, jetzt trink erstmal einen Kaffee. Ja, und dann geht ihr mal spazieren und dann besprecht ihr alles Übliche.
Das finde ich auch so schön. Du hast das jetzt gerade die Langsamkeit angesprochen. Ich frage mich das öfter, welche Rolle Zeit in Italien spielt. Weil leben die Italiener wirklich entspannter oder sind sie nur anders gestresst?
Also, ich lebe ja, wie gesagt, seit mehr als 20 Jahren in Italien und es ist nicht alles Klischee, ne? Also es ist nicht alles irgendwie deutsche Farniente und so weiter. Aber was Italiener machen, ich finde, sie haben wirklich ein etwas besseres Zeitmanagement. Natürlich sind die auch gestresst, ihr müsst nur mal in Rom oder Neapel mit dem Auto fahren, dann werdet ihr das erleben. Oder in jeder italienischen Großstadt.
Ich komme gerade mehr oder weniger aus Neapel. Ich hatte wirklich Angst.
Oh, Neapel ist brutal. Also Neapel ist
echt heftig gewesen. Ja. Aber es passiert nichts.
Es passiert nichts. Ich habe tatsächlich auch mal nachgeschaut. Also Unfallstatistiken sind wirklich sogar geringer als in Deutschland. Obwohl du denkst, dass die fahren sich doch gegenseitig über den Haufen. Wie kann das sein? Also was Zeitmanagement angeht, habe ich ein schönes Beispiel aus meiner Familie. Wir treffen uns nämlich jeden Morgen um 9, bevor die Arbeit eigentlich losgeht, alle zusammen zum Café. Im Café meiner Schwiegermama, die nicht mehr so gut zu Fuß ist. Deswegen ist es das nächstgelegene Café zu ihrer Wohnung. Und da wird am Morgen erstmal, kriegt jeder sein Espresso, natürlich den jeder auf eine andere Art trinkt, typisch Italien wieder. Der einzige Deutsche am Tisch trinkt natürlich seinen Cappuccino.
Und ja, ich angeblich darf man das ja am Vormittag.
Am Vormittag geht es noch, aber ich bin auch wirklich der Einzige. Also Cappuccino trinkt ja auch kaum ein Italiener, das muss man schon sagen. Ne? Aber was ich eben daran so toll finde, das ist ein Zitat, das habe ich leider nicht ins Buch unterbringen können, aber das finde ich sehr, sehr schön. Abraham Lincoln soll gesagt haben, wenn du 3 Stunden Zeit hast, einen Baum zu fällen, dann verbringe die ersten 2 Stunden damit, die Axt zu schärfen. Sehr gut. Und so machen es die Italiener oder zum Beispiel auch in meiner Familie. Du setzt dich um 9 hin und besprichst so ein bisschen den Tag. Ne? Also was ist heute wichtig? Du legst dir den Tag gewissermaßen zurecht, ne? ohne Notizbuch und Kalender. Und dann trinkst du einen Kaffee und dann, dieser Kaffee ist dann auch in 5 Minuten getrunken. Du sitzt da jetzt keine 2 Stunden rum. Ne? Aber alle haben sich mal kurz gesehen, alle haben kurz abgesprochen, du machst das und du denkst dran, heute Abend Artischocken einzukaufen, damit wir alle schön, ne? So. Und dann ist der Tag sozusagen zurechtgelegt. Und das finde ich einen coolen Start.
Das ist ein wunderschönes Ritual. Und ich finde es auch toll, dass das quasi außerhalb der Wohnung ist. Dass du wirklich dorthin gehst, dich bewusst dort triffst, weil das macht auch nochmal was.
Voll. Viele meiner deutschen Freunde und sicher auch viele Österreicher haben teure Espressomaschinen zu Hause. Ich kenne keinen einzigen Italiener, der eine Espressomaschine zu Hause hat. Du gehst natürlich in die Bar. Denn il buon caffè si beve al bar. Du hast da diese riesigen Maschinen, wo 500 Tassen pro Tag gemacht werden. Du brauchst diesen Durchlauf auch. Ich hätte auch gern so eine chromglänzende Espressomaschine zu Hause, aber in Italien hast du ja wirklich alle 200 Meter eine Bar, wo du dich dann eben auch triffst. Und dann kostet der Espresso einem 1,20 Euro. Und dann ist die Schwiegermutter ja, wie gesagt, auch da. Und die muss dann natürlich auch wissen, was wir heute alles vorhaben. Und das ist schon ein cooles Ritual.
Ja, cooles Ritual und auch so also ein Zeichen von mehr Geselligkeit, dass man eben rausgeht und sich nicht so wie bei uns oft so in den eigenen 4 Wänden sehr verkriecht.
Ja, das finde ich ganz wichtig. Es gibt ja gerade das Megathema Longevity, Langlebigkeit. Ne? Und Italiener leben ja tatsächlich länger als zum Beispiel Deutsche und Österreicher, obwohl sie eine schlechtere medizinische Versorgung als wir haben. Das muss man einfach sagen. Und lange hat man ja die mediterrane Diät vermutet. Da ist sicher was dran. Ich glaube aber, was wirklich eine ganz wichtige Komponente ist der italienischen Langlebigkeit, dort ist niemand allein.
Ja. Ne?
Also ich sehe es an Pinos Bar, das ist ja meine Stammbar, über die ich auch schon geschrieben habe.
Das wollte ich kurz nachhaken, ja. Pinos Bar, gib uns dein Bild, arbeitest du auch dort?
Wirklich? Da arbeite ich tatsächlich.
Also da setzt du deinen Laptop auf?
Da klappe ich meinen Laptop auf, da liegt mein Notizbuch, ich habe natürlich noch ein Notizbuch, liegt daneben und dann sitze ich da eine Stunde, jeden Vormittag so zwischen 9 und 10. Also zuerst Schwiegermama, manchmal auch erst danach, je nachdem, ob Markt ist oder ob sie zur Messe geht. Also alles natürlich, wir richten uns natürlich nach den Ritualen der Schwiegermama. Aber tatsächlich in Pinos Bar arbeite ich. Pinos Bar hat nämlich so Diner-Tische, weißt du, also nicht so diese wackeligen Bistro-Tische, ne, wo der Laptop praktisch keinen Platz mehr drauf hat, sondern wirklich große, massive, lange Holztische, wo du dich wunderbar ausbreiten kannst, also ideal für alle, die schreiben. Tipp für euch, falls ihr Bücher schreiben wollt, kommt zu Pino.
Das sitzt ja du schon.
Aber es gibt genug Platz, vor allem am Vormittag, weil es ist eher eine Aperitivo-Bar, ne? Also am Abend wird's dann voll und dann sind die Stammtische besiedelt und dann gibt es die guten Geschichten. Vormittags ist es noch relativ still, aber ich genieße es trotzdem und genau da schreibe ich dann, das ist dann so mein Start in den Tag, ne, die erste Stunde.
Genau, jetzt greife ich den Longevity-Gedanken nochmal auf, wo du gesagt hast, du glaubst, das ist eben das Gemeinschaftserlebnis, warum die oder die generell die Menschen, die in mediterranen Ländern leben, so eine hohe Lebenserwartung haben, weil an sich mediterrane Diät bedeutet ja auch Pasta essen, oft nach 22 Uhr, dazu ein Glas Rotwein, ab und zu vielleicht sogar eine Zigarette. Also das ist jetzt nicht etwas, was man generell empfehlen würde, oder?
Ganz genau. Also dazu habe ich mir wirklich lange Gedanken gemacht. Kurz noch zu Pinos Bar. Ich hatte den Faden verloren, sorry. Ich wollte nur sagen, dort ist niemand allein und ich kenne auch ganz viele Witwen und Witwer, die dorthin gehen, jeden Tag eine halbe Stunde, die sind dann wirklich Teil der Gesellschaft und der Gemeinschaft, sie blättern in der Zeitung, sie wissen, was passiert, sie unterhalten sich mit dem Barista und wenn sie dann mal einen Tag fehlen, dann wird auch sofort angerufen, hey, was ist los, alles gut bei dir und ja, ich fühle mich, komm vorbei, komm wenigstens auf einen Kaffee vorbei. Das ist also, da versauert niemand hinter Jalousien,
ne? Was
ganz genau. Und natürlich auch, das kommt auch noch dazu, viele ältere Menschen sind auch familiär noch eingebunden. Und wenn's nur das Kartoffelschälen ist, okay, Kartoffeln, schlechtes Beispiel, sagen wir mal Möhrenschälen.
Karotten
heißt es bei euch, pardon. Also, und was ich zur mediterranen Diät sagen will, ich bin mir nicht sicher, ob diese ganzen Ernährungswissenschaftler da Recht haben, wenn sie sagen, also Italiener machen ja, wie du schon angedeutet hast, eigentlich alles falsch. Ne? Kohlenhydrate, kein Frühstück, angeblich ist doch das Frühstück so wichtig.
Genau, die trinken nicht nur ein Espresso, ne?
Meistens. Espresso, ja. Also selten dann auch vielleicht mal ein Brioche dazu, was ja jetzt auch nicht gerade irgendwie Haferflocken mit Skier ist. Ne? Also
ja. Ganz genau.
Also ich bin mir nicht sicher, also es gibt die Theorie, dass Kalorien nicht gleich Kalorien sind, dass du wirklich anders isst, wenn du in Gesellschaft isst, dass du langsamer isst, dass du weniger Portionen isst. Das ist schon auch so. Also Italiener neigen zum Beispiel nicht zum Exzess. Ne? Klar essen die abends Pasta, aber es ist eben, sind eben keine 200 Gramm Pasta, sondern es ist wirklich, also in Restaurants wird mit 80 Gramm kalkuliert. Ne? 80 Gramm ist wirklich wenig. Also für mich sind das zwei Happen. Aber die Italiener sind generell genügsam und das gilt auch.
Beim Trinken, ja, glaube ich.
Voll. Mein Schwiegervater trinkt jeden Abend, egal wie lange der Abend geht, ein Glas Wein und es wird nie mehr. Also es ist wirklich bewundernswert. Ne?
Aber das mit Genuss.
Das mit Genuss, aber auch wirklich so dieses, es gibt ja diesen schönen Satz, dass Italiener kein Wort für Kater haben, also für den Alkoholkater, weil sie es einfach nicht kennen. Sie also mehr als ein Glas oder vielleicht mal zwei Gläser trinkt keiner, außer sie sind beim Münchner Oktoberfest. Dann taumeln sie aus den Zelten und auch wenn sie kein Wort für Kater haben, bin ich mir ziemlich sicher, sie fühlen genau das, für das sie kein Wort haben.
Gut, das sind sie nicht in ihrem
Terrain. Genau.
Genau. Was ja auch im Longevity mitgedacht wird, ist die psychische Gesundheit, die Entspannung. Da möchte ich noch einmal auf das zurückkommen, dass du sagst, deine Meditation ist Nudeln essen. Und du hast auch gesagt, du sagst nicht Pasta.
Ja, genau. Also alle sagen inzwischen Pasta. Ich finde, wir sollten das Wort Nudeln wieder groß machen. Ich finde das einfach ein sehr süßes Wort. Ich lese mal aus meinem Buch vor, was Nudeln für mich bedeuten.
Oh ja.
Ein Teller Spaghetti macht was mit dir. Man soll nicht mit Essen spielen, haben uns unsere Eltern eingeschärft. Aber mit langen Nudeln musst du es ja fast. Du musst genau die richtige Menge mit dem Gabelzinken zu fassen kriegen. Nicht zu wenige und erst recht nicht zu viele. Du musst eine freie Stelle auf dem Teller finden, um sie um die Gabel zu wickeln. Geübte können das auch in der Luft. Und beim Wickeln sollte sich der Sugo möglichst nicht aufs Hemd, den Tisch oder den Partner verteilen, was eine ausbalancierte Geschwindigkeit erfordert. Nicht zu langsam, denn sonst wickelt nichts, und nicht zu schnell, sonst sitzt der Gegenüber im tomatenroten Nieselregen. Dann musst du den Winkel der Gabel verändern und das gewickelte Konstrukt elegant zum Mund befördern, ohne dass es auseinanderfällt. Gar nicht so einfach. Und wenn es auseinanderfällt, dann musst du schnell schlürfen. Sophia Loren findet gar, Nudeln müssen mit Geräusch verzehrt werden.
Mein Tipp für Sie.
Ein Tipp, den mir eine Schlafcoachin empfohlen hat. Sie schläft im Sommer fast immer im Freien. Vorteil, es ist kühler, die frische Luft wird als angenehm empfunden und der Blick in den Sternenhimmel lässt uns wunderbar zur Ruhe kommen. Außerdem unterstützt es unseren natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus. Ich werde das jetzt auch probieren und meine Matratze auf die Terrasse schleppen, sicherheitshalber mit Insektenspray. Das ist großartig. Danke, Stefan. Sophia Loren, also man kriegt ja auch sofort, wenn man das hört, unheimlichen Gusto auf eine Portion Pasta. Ja.
Absolut.
Kannst du uns eines deiner Lieblingsrezepte, oder hast du so ein Pasta-Lieblingsrezept? Wie isst du deine Nudeln am liebsten?
Also ich finde schon Spaghetti Vongole klasse. Das ist schon großartig. Ich war jetzt länger in Rom. So eine gute Carbonara ist auch schon was Feines. Interessanterweise wird Carbonara in Rom fast immer mit kurzen Nudeln gemacht. Das war mir auch neu, also niemals mit Spaghettoni oder Spaghetti oder sowas. Weil die Römer, ich habe auch gefragt, sie sagen halt, Carbonara kühlt sehr, sehr schnell aus. Und da sind kurze Nudeln, die tatsächlich nicht auf dem Teller, sondern richtig in einem Glas serviert werden. Einfach viel besser, um das Gericht konstant warm zu halten. Das ist ja auch, in Grado steht Spaghetti Carbonara, also die echte Carbonara mit Ei, auf fast keiner Karte, weil sie so schwer zu machen ist. Du musst es ja, du kannst sie nicht vorbereiten. Also eine Bolognese-Sugo kannst du vorbereiten. Du musst eine Carbonara-Pasta, wenn du sie richtig machen willst, mit Ei und Pecorino und Guanciale, musst du ja immer frisch machen. Und kann die Küche brutal lähmen. Deswegen versuchen Restaurateure, das immer so ein bisschen zu vermeiden, was ich sehr schade finde.
Und stimmt das auch, dass in Italien wirklich den ganzen Tag übers Essen geredet wird?
Also, klingt wie ein Klischee, ist aber keines. Es ist wirklich so, dass natürlich auch bei uns am Morgen geht es darum, was es am Abend zu essen gibt. Ich bin derjenige, der in meiner Familie schon nervt, weil ich um 10 Uhr morgens schon schreibe, was essen wir denn heute Abend, damit ich in Ruhe einkaufen kann. Ich bin tatsächlich meistens derjenige, der kocht, vor allem wenn meine Töchter da sind. Aber ich habe tatsächlich mal Bauarbeiter auf einem Gerüst zugehört, die sich darüber gestritten haben, ob Pesto mit oder ohne Knoblauch angerichtet werden muss. Was bis heute irgendwie eines meiner größten Erlebnisse war. Ich wünschte, ich hätte es irgendwie filmen können, aber es wäre wieder mit privat halt nicht gegangen.
Ja, und mit Knoblauch oder ohne das Pesto?
Also es gibt, ich bin dann auch so ein bisschen tiefer eingestiegen in dieses Thema. Man kann sich ja darin auch wirklich verlieren. Es gibt das Pesto alla Genovese und das Pesto alla Ligurese, also das ligurische Pesto, und Genua ist ja die Hauptstadt von Ligurien, und sie sagen, das Pesto aus Genua hat weniger Knoblauch oder kein Knoblauch, weil die feinen Damen und Herren nicht nach Knoblauch riechen wollen. Aber normalerweise das ligurische Pesto wird mit Knoblauch gemacht.
Und wie magst du lieber?
Ich mag mit Knoblauch lieber, ich mag alles mit Knoblauch lieber.
Knoblauch ist auch was Feines.
Ja.
Ich könnte natürlich jetzt mit dir ewig weitersprechen. Wir haben ja eigentlich diese Glückssuche begangen, gemeinsam sozusagen haben uns auf Glückssuche gemacht, und ich habe dich da ein bisschen gelöchert, und da gäbe es noch so viele gute Tipps in deinem Buch. Du fasst das zusammen, glaube ich, unter dem Begriff MZF, die mediterrane Zufriedenheitsformel. Also am Ende deines Buches gibst du da eine sehr schöne Liste. Mir haben da zwei Dinge sehr gut gefallen, die möchte ich noch ansprechen. Und zwar verrätst du eine Formel, die mir wirklich sehr gut gefällt. Du sagst, schau dir lieber viel von wenig Welt an, als von viel Welt wenig. Erklär uns das in deinen Worten, weil gerade jetzt zum Urlaubsstart, glaube ich, ist das was sehr Schönes.
Tatsächlich die Lieblingsstelle vieler Leserinnen, die haben mir das auch geschrieben. Also, ich hau jetzt mal dick drauf. Ich sage jetzt einfach mal, Reisen wird ein bisschen überschätzt. Also, und zwar vor allem Reisen wird überschätzt. Wer glaubt, möglichst viele Länder abzuhaken, ist, glaube ich, auf dem falschen Weg. Ich glaube nicht, dass so etwas mit dir macht, dass es deinen Horizont erweitert, deinen Charakter verbessert, möglichst viel von der Welt gesehen zu haben. Ich lebe seit 20 Jahren in Italien und begreife das Land erst jetzt. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, immer wieder an den gleichen Ort zu reisen. Also da sollen alle bitte mal den Druck rausnehmen. Wenn ihr euch in Grado wohlfühlt, dann bleibt auch in Grado. Dann kommt wieder, dann taucht tiefer ein. Ihr müsst nicht die ganze Welt bereisen, was übrigens ja auch unmöglich ist. Ich sag auch immer, zwischen München und Rom gibt es so viel zu entdecken, da reicht dein ganzes Leben nicht aus. Ne? Überleg mal, was dazwischen alles liegt, und du wirst es nie sehen. Also von daher, die Welt zu erfassen oder gar irgendwelche Listen zu führen, oder es gibt ja auch so Weltkarten, wo du abhaken kannst, welche Länder du schon bereist hast. Wenn das euer Ding ist, tut es. Also es gibt sicher schlimmere Hobbys als Reisen. Aber ich glaube, ihr müsst den Druck rausnehmen, zu glauben, ihr müsst viel von der Welt sehen. Bleibt an einem Ort und steigt da tiefer ein.
Ja, ich finde das sehr schön. Und eine meiner allerbesten Freundinnen, die fährt mit ihrem Mann, ich glaube seit 10 Jahren, nach Thailand zwar, was wirklich weit weg ist, aber immer ins gleiche Resort, an den gleichen Strand. Und die sind da jeden Sommer 5-6 Wochen und lieben es, genau. Ja. Und das ist genau das. Also das wäre so tiefer eintauchen und dann dort eben den Markt kennenlernen, nicht? Oder vielleicht immer dieselbe Bar besuchen. Also man kriegt mehr mit, wie wenn man alles so quasi im Staccato
abklappt. Ganz genau.
Und noch etwas hat mir sehr gut gefallen. Einer deiner Tipps, und da brauche ich jetzt einen Expertenrat dazu. Du sagst, zieh dich ein kleines bisschen besser an. Tu es für dich, nicht für andere. Erstens mal, was meinst du damit, mit dem besser anziehen? Und was hast du punkto Mode von den Italienern und Italienerinnen vor allem gelernt?
Also ich würde mir nicht trauen, Frauen einen Ratschlag zu geben. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich finde, Österreicherinnen, die in Grado urlauben, die sehen schon auch top aus. Also das ist, die haben das schon. Wer was lernen kann, sind Männer. Ja, also da muss ich mal ganz klar sagen, Leute.
Jetzt bist du charmant.
Ja. Na, aber ich weiß nicht, hören hier Männer zu? Ja.
Natürlich.
Sehr gut. Also mit Flipflops und kurzen Hosen abends ins Restaurant, Leute. Also da sage ich eben, tut's für euch. Also macht doch aus diesen, ihr geht abends essen, das ist doch was Feines, was Schönes, wenn ihr euch entsprechend anzieht, und das muss ja jetzt kein Maßanzug sein, ne? Aber ein Hemd, lange Hosen, Leinenhosen gehen im Sommer auch wunderbar. Vernünftige Schuhe, ihr werdet auch ganz anders wahrgenommen von anderen, aber es geht auch vor allen Dingen so um diesen Selbstwert, zu sagen, heute Abend ein schöner Abend und ich gehe jetzt bewusst dorthin und ich setze mich dorthin und ich werde diesen Abend genießen und es fühlt sich gut an, was ich anhabe, und meine Frau sieht toll aus und wir genießen diesen Tag. Und das gilt übrigens auch für männliche Italiener am Strand, von denen wir viel lernen können, wir Männer. Natürlich sind Italiener auch 2-3 Monate am Strand oft. Also für die ist das jetzt auch nicht mal so 2 Wochen oder eine Woche. Aber die ziehen eben nicht Badehose und ein ausgeleiertes T-Shirt aus dem Jahr 1995 an, sondern die haben eben auch ein Hemd aufgeknöpft, ganz leichter Stoff, eine kurze Hose, aber jetzt nicht unbedingt schon die Badehose an, und Mokassins, und das sieht dann einfach auch anders aus. Plus du kannst danach eben auch cool so in die Strandbar gehen, ne, und sitzt da nicht in deiner nassen Badehose und in deinem Feinripp-Unterhemd.
Deswegen lieben wir die Italiener auch so sehr, unter anderem deshalb. Wobei ich finde schon auch, dass die Italienerinnen wirklich top aussehen. Also was ich so mag, sie wirken irgendwie einerseits so unangestrengt, manchmal aber gleichzeitig so ein bisschen overdressed, dann wieder fast ein bisschen spießig, so im Bleistift halten, aber es gibt immer so ein gutes Gesamtbild. Du merkst, die haben sich was überlegt beim Outfit.
Also ich sehe es, also da muss ich ganz klar sagen, da bin ich kein Experte, aber was mich an Italienerinnen auch immer fasziniert am Strand, die kommen da mit komplettem Schmuck an und der teuersten Uhr, und also die ziehen sich wirklich auch gut an für den Strand, ne? Und ich finde jetzt gar nicht, das ist vielleicht auch noch so als Rat, stresst euch nicht mit Strandfigur und sowas. Also so eine souveräne Eleganz wirkt viel sexier als irgendwie eine perfekte Form, und Italienerinnen machen das so toll, die haben dann diese weiten Sommerkleider an und flanieren dann, ne? So im vollen Schmuck und großer Sonnenbrille. Das finde ich irgendwie schon cool.
Stefan, ich fliege Ende Juli eine Woche nach Sizilien. Für alle unsere Hörerinnen, die heuer auch Urlaub in Italien machen, was sollte ich tun, um nicht gleich als Touristin entlarvt zu werden?
Ja, also, ich finde, man kann auch dazu stehen, Tourist zu sein. Ne? Also, das finde ich ganz, ich sehe es zum Beispiel immer an Venedig. Ich kenne mich sehr gut in Venedig aus. Meine Frau kommt aus Padua, das ist die Provinz, also gehört zu Venedig, zum Veneto dazu. Und ich kriege immer die Frage, wo gehen denn die Einheimischen hin? Wo gibt's denn die Geheimtipps? Ganz ehrlich, in Venedig gibt's keine Geheimtipps, und letztlich bin ich ja auch Urlauber. Aber ich finde, man muss nicht zwanghaft so tun, als sei man Einheimischer. Ja, aber zum Beispiel diese Sache, sich etwas besser anzuziehen, ist wirklich ein phänomenaler Tipp. Ich merke das auch selbst. Ich habe das auch wirklich selbst. Ich mache das auch, wenn ich selbst unterwegs bin, und du wirst einfach anders behandelt und du fühlst dich auch selbst einfach sofort besser. Du fühlst dich jetzt zwar nicht als der einheimische Gott, der da über die Piazza flaniert, aber du bist doch irgendwie schon näher dran an Italien, wenn du selbst auch so ein bisschen Wert auf dein Äußeres legst, ne? Und das soll jetzt nicht furchtbar eitel sein, aber einfach überlegt mal, auch gute Schuhe können bequeme Schuhe sein. Wenn eure besten Schuhe unbequem sind, dann habt ihr einfach einen Fehler beim Einkaufen gemacht, ne? Also
wir haben übrigens beide heute Adidas Sneakers an, also wir haben einen sehr guten Geschmack, oder?
Ja. Nein, also ich würde mir da wirklich, und ich weiß, Deutsche und Österreicher, gerade Deutsche, bei Österreichern weiß ich es nicht so gut, aber wir Deutschen machen uns auch immer zu viel Sorgen, irgendwie unangenehm aufzufallen. Gut, bei manchen ist es auch wirklich zu Recht so, aber im Allgemeinen, Menschen, die nach Italien fahren, Deutsche oder Österreicher, die sich für die Kultur interessieren, die machen schon vieles richtig. Ne? Also ich finde nicht, dass die von mir irgendwelche Ratschläge bekommen sollten. Aber diese Sache mit dem guten Anziehen und sich natürlich auch so ein bisschen, das freut Italiener immer sehr, aber das ist auch wirklich was Tolles für euch selbst. Lasst euch auf die Spezialitäten ein, auf die kulinarischen Spezialitäten. Das ist immer ein Riesentipp. Und wenn ihr nicht genau wisst, was das ist, dann fragt nach, und die werden begeistert sein, es euch zu erklären, und ihr werdet Dinge genießen, die ihr vielleicht noch nie vorher gegessen habt.
Und wenn man Italienisch nicht sehr gut ist, wie frage ich dann nach?
Dann würde ich es einfach bestellen und riskieren.
Stefan Maywald, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich hätte ewig mit dir weiterreden können. Wir sehen uns in Kärnten.
Bis bald, freut mich sehr.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, teilen oder mir Ihre Gedanken dazu hinterlassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und auf Wiederhören.